Ich lese aus Hesekiel 39, die Verse 21 bis 29. Und ich will meine Herrlichkeit unter die Heiden bringen, dass alle Heiden mein Gericht sehen sollen, das ich gehalten habe und meine Hand, die ich an sie gelegt habe. Und das Haus Israel soll erfahren, dass ich, der Herr, ihr Gott bin, von dem Tage an und ferner hin. Und die Heiden sollen erkennen, dass das Haus Israel um seiner Missetat willen weggeführt worden ist. Weil sie sich an mir versündigt hatten, darum habe ich mein Angesicht vor ihnen verborgen und habe sie übergeben in die Hände ihrer Widersacher, dass sie allesamt durchs Schwert fallen mussten. Ich habe ihnen getan, was sie mit ihrer Unreinheit und ihren Übertretungen verdient haben und habe mein Angesicht vor ihnen verborgen. Darum, so spricht Gott, der Herr. Nun will ich das Geschick Jakobs wenden und mich des ganzen Hauses Israel erbarmen und um meinen heiligen Namen eifern. Sie aber sollen ihre Schmach und alle ihre Sünde, mit der sie sich an mir versündigt haben, vergessen. Wenn sie nun sicher in ihrem Lande wohnen und niemand sie schreckt, und ich sie aus den Völkern zurückgebracht und aus den Ländern ihrer Feinde gesammelt und an ihnen vor den Augen vieler Heiden gezeigt habe, dass ich heilig bin. Dann werden sie erkennen, dass ich der Herr, ihr Gott bin, der ich sie unter die Heiden weggeführt habe und wieder in ihr Land sammle und nicht einen von ihnen dort zurücklasse. Und ich will mein Angesicht nicht mehr vor ihnen verbergen, denn ich habe meinen Geist über das Haus Israel ausgegossen, spricht Gott der Herr. O Jesus, hier wird's richtig hell. Danke für dein Wort, dass du uns diese Aussicht gibst, dass du ans Ziel kommst, dass du kommen wirst, sowohl unter die Heiden und auch ganz besonders für dein Volk Israel. Herr, du hast von Anfang an sie dazu bestimmt, zum Segen für die Welt, für die Nation zu werden. Und du siehst den langen, langen, schweren Weg, den sie hinter sich haben und den sie noch gehen müssen. Herr, und so legen wir jetzt dir diesen Abend hin, mit all dem, was jeder Einzelne von uns mit sich bringt, was uns bewegt. Wir legen die Menschen hin, die du uns ans Herz legst. Herr, dass du deinen Segen da hineinbringst. Und segne jetzt unsere Gemeinschaft hier diesen Abend. Segne Andreas, gib ihm Vollmacht, dein Wort auszulegen. Und schenk uns offene Ohren, Ohren des Herzens, Herr. Amen.
Wir tauchen ein in den Propheten Hesekiel im 39. Kapitel. Und wenn Sie Ihre Bibeln vor sich haben, entdecken Sie in Kapitel 40 ein völlig neuer Abschnitt. Kapitel 40 bis 48 geht es um die zukünftige Gottesstadt, ein großes, abschließendes, letztes Kapitel. Das heißt, wir haben wieder hier so einen ganz berühmten Zäsurentext mit Kapitel 39, die Verse 21 fortfolgende, die wir gerade in der Lesung gehört haben. Und in dieser Lesung, Hesekiel 39, 21 fortfolgende, tauchen wir ja ein in die Situation, die nun im Propheten Hesekiel für uns bestimmend ist. Nämlich, inzwischen ist ganz Israel im Exil angekommen. Am Anfang vom Propheten Hesekiel bestand ja immer noch ein wenig die Hoffnung, dass nur ein Teil ins Exil geführt wird, dass die große Katastrophe der babylonischen Übernahme nicht stattfindet, dass Juda tatsächlich vielleicht doch noch ein Teil im Land bleiben kann und dass Hesekiel mit denen, die schon weggeführt waren, wieder schnell zurückkommen kann. Diese Hoffnung hat sich nicht erfüllt, sondern tatsächlich mit der Eroberung Jerusalems, mit der Zerstörung des Tempels, ist dieses staatliche Restgebilde von Juda im Südreich endgültig preisgegeben worden und die Mehrheit der Bevölkerung wurde in die babylonische Gefangenschaft geführt. In dieser Zeit im Exil spricht ja Hesekiel weiter. Und diese Kapitel, die wir nun haben, sind nun erstaunlicherweise mitten in der Exilszeit, mitten in der Zeit der Not, der Schwierigkeiten, der Dunkelheiten, die hellsten Kapitel überhaupt. Es sind die Kapitel 33 bis 39, die wir hier haben. Und in diesen Kapiteln 33 bis 39 berichtet ja Hesekiel prophetisch zum einen, dass der lebendige Gott tatsächlich sein in Exil vorhandenes Volk da wieder herausführen wird. Er wird sie zurückführen. Er wird sie wieder in ihre Heimat bringen. Es wird eine nachexilische Zeit geben. Und wir wissen ja aus der Geschichte, wir haben ja den riesigen Vorteil, dass wir so spät erst ins Rennen gekommen sind. Wir wissen ja aus der Geschichte, es gab diese nachexilische Zeit. Es gab unter Kyros das Zurückkehren. Es gab die Phase eines Esra, Nehemias, Sie kennen das alles. Es gab tatsächlich eine erste Erfüllung von Hesekiel 39, 21 fortfolgende, wie wir es hier gelesen haben. Ich hole euch zurück, ich bringe euch in das Land. Ich will mich dir erkennen geben, ich schaffe euch Heil. Eine erste Heilserfüllungsebene ist in der nachexilischen Ära geschehen. Hesekiel 39, 21 fortfolgende hat sich so erfüllt. Aber schon in den Kapiteln 33, 34, 35, 36, 37 haben wir erkannt, dass es nicht nur diese erste nachexilische Phase ist, die dort in den prophetischen Texten zum Ausdruck kommt, sondern dass Hesekiel tatsächlich noch viel weiter guckt. Er guckt nämlich auf die Zeit des Kommens des Messias. Er guckt auf die Zeit, wenn dieser David, neue David, wenn der tatsächlich kommen wird, und er guckt sogar noch über das erste Kommen hinaus auf die Zeit des zweiten Kommens. Im Erwarten des zweiten Kommens des Messias findet für Israel ganz Entscheidendes statt. Und das ist das, was wir in den Kapiteln 33 fortfolgende entdeckt haben. Es geht über die unmittelbare Erwartung und Hoffnung, die ja schon groß ist, für die nachexilische Zeit noch weit hinaus, sogar von uns aus heute noch in die Zukunft hinein, in die Zeit des Wiederkommens von Jesus Christus. Denn wenn nun tatsächlich in Kapitel 34 ein neuer, ein ganz anderer Hirte erwartet wird, der mit den Hirten Israels überhaupt nicht zu vergleichen ist, dann sehen wir natürlich zum einen den Hirten aus Johannes 10 vor uns. Aber wir sehen eben auch dann den großen Hirten vor uns, der für sein auserwähltes Volk Israel sichtbar wiederkommen wird zu ihrer Rettung. Und wenn wir davon hören, dass in Kapitel 36 dann von einem neuen Herz und von einem neuen Geist die Rede ist, dann haben wir natürlich den Pfingstfestcharakter vor uns und wissen, dass natürlich damals zur Zeit dieses Pfingstfestes Menschen aus dem Volk Israel zum Glauben an Jesus, ihren Messias, kamen. Aber wir alle wissen miteinander, dass Römer 9 bis 11 vollkommen recht hatte. Die Majorität des Volkes Israel wird bei diesem ersten Kommen nicht vom Heiligen Geist erreicht, wird nicht in dieser Weise bewegt. Es steht also noch ein geistliches Wiederbeleben der Vollzahl des Volkes Israel aus. Und da sind wir miteinander bis zum 37. Kapitel gekommen. Und im 37. Kapitel haben wir miteinander dann diese großartige Vision betrachtet von diesen toten Gebeinen und dass der lebendige Gott, den Hesekiel heißt, tatsächlich in dieses Totenfeld das Wort des Lebens hineinzusprechen. Es kommt zu einem Zusammenrücken, es kommt zu einem neuen nationalen Zusammenrücken. Wir sind die Generation, die das miterleben konnte, mit wahrnehmen konnte im Rückblick der letzten rund 200 Jahre. Aber es fehlt noch ganz das Entscheidende, nämlich dass geistlicher Odem, geistliches Leben in dieses Volk hineinkommt. Wir freuen uns für jeden, den wir auch kennen, auch hier in diesem Haus schon erlebt haben, der mit uns aus dem Volk Gottes an Jesus, den Messias, glaubt und mit Heiligem Geist erfüllt ist. Aber es steht das aus, dass der Heilige Geist in einer ganz besonderen Weise das Volk Israel erreichen wird. Das erwarten wir im Zusammenhang mit dem Kommen von Jesus Christus für sein Auserwählt. Das alles sind die Kapitel 33 bis 37. Tatsächlich 33 bis 37, inklusive dem Stück, was wir vorhin gehört haben. Was wir jetzt bisher überhaupt nicht bedacht haben, ist das, was eigentlich Hauptarbeit heute Abend ist. Nämlich Kapitel 38 und 39 bis zu diesem 20. Vers. Denn da kommt nun noch einmal ein ganz anderer Aspekt herein, der eine absolute Besonderheit, ein Alleinstellungsmerkmal des Propheten Hesekiel darstellt. Denn jetzt hier in Kapitel 38, 1 bis 39, 20 sind wir auf der einen Seite schon ganz weit vorangekommen. Wir sind im prophetischen Denken vorangekommen bis zur Wiederkunft von Jesus Christus, bis zur neuen Heilszeit, bis zum Friedensreich des Christus, bis zur Herrschaft des Davidsohnes Jesus, bis zur neuen Geistausgießung. Das alles ist bis in 37 geschehen. Und in 38 und 39 bis Vers 20 fehlt ein ganz komisches, in Anführungszeichen, eigenwilliges Ereignis statt. Vielleicht haben Sie mal die Überschrift da schon gelesen. Da steht in unseren Bibeln normalerweise drüber Prophetie oder Weissagung gegen Gog aus Magog. Und diese Formulierung, die ist natürlich ganz, ganz wesentlich, denn die gehört zum Propheten Hesekiel dazu. Das ist Hesekiel mit Alleinstellungsmerkmal. Das ist das, was Hesekiel ganz allein hat. Was soll das denn jetzt in diesen Kapiteln 38, 1 bis 39, 20? Wir waren doch schon richtig weit vorangekommen. Wir hatten uns doch schon bis zur Wiederkunft des Messias vorgearbeitet. Wir stehen doch schon im Friedensreich des Christus drin. Wir haben doch schon ein geisterfülltes Volk Israel. Und jetzt plötzlich kommt da eine massive Auseinandersetzung, eine militärische Katastrophe, etwas ganz, ganz tief Böses und Widerwärtiges. Und das wird uns in Kapitel 38 beschrieben, in Kapitel 39 noch einmal mit einer gewissen Fokussierung auf ganz bestimmte Schwerpunkte. Also die beiden Kapitel 38 und 39 gehören ganz eng miteinander zusammen. Und ich lese Ihnen jetzt das 38. Kapitel. Und des Herrn Wort geschah zu mir, du Menschenkind, richte dein Angesicht auf Gog, der im Land Magog ist, und der Fürst von Rosch, Meschech und Tubal, und weissage gegen ihn und sprich. So spricht Gott der Herr, siehe, ich will an dich, Gog, der du der Fürst bist von Rosch, Meschech und Tubal. Siehe, ich will dich herumlenken und dir einen Haken ins Maul legen und will dich ausziehen lassen mit deinem ganzen Heer, mit Ross und Mann, die alle vollgerüstet sind, und sie sind ein großer Heerhaufe, die alle kleine und große Schilde und Schwerter tragen. Du führst mit dir Perser, Kuschiter, Libyer, die alle Schild und Helm tragen, dazu Gomer und sein ganzes Heer, die vom Hause Torgarma, die im Norden wohnen mit ihrem ganzen Heer. Ja, du führst viele Völker mit dir. Wohlan, rüste dich, du und all deine Heerhaufen, die bei dir sind, und sei du ihr Heerführer. Nach langer Zeit sollst du aufgeboten werden, am Ende der Zeiten sollst du in ein Land kommen, das dem Schwert entronnen ist, und zu dem Volk, das aus vielen Völkern gesammelt ist, nämlich auf die Berge Israels, die lange Zeit verwüstet gewesen sind, und nun ist es herausgeführt aus den Völkern, und sie alle wohnen sicher. Du wirst heraufziehen und daherkommen wie ein Sturmwetter und wirst sein wie eine Wolke, die das Land bedeckt, du und dein ganzes Heer und die vielen Völker mit dir. So spricht Gott der Herr. Zu jener Zeit werden dir Gedanken kommen und du wirst auf Böses sinnen und denken, ich will das Land überfallen, das offen liegt, und über die kommen, die still und sicher leben, die alle ohne Mauern dasitzen und haben weder Riegel noch Tore, damit du rauben und plündern kannst und deine Hand an die zerstörten Orte legst, die wieder bewohnt sind, und an das Volk, das aus den Heiden gesammelt ist und sich Vieh und Güter erworben hat und in der Mitte der Erde wohnt. Saba und Dedan und die Kaufleute von Tarsis und alle seine Gewaltigen werden zu dir sagen, bist du gekommen zu rauben und hast du dein Heerhaufe versammelt zu plündern, um Silber und Gold wegzunehmen und Vieh und Güter zu sammeln und große Beute zu machen? Darum so weissage, du Menschenkind, und sprich zu Gog, so spricht Gott der Herr, ist's nicht so. Wenn mein Volk Israel sicher wohnen wird, dann wirst du aufbrechen und wirst kommen aus deinem Ort vom äußersten Norden, du und viele Völker mit dir, alle zu Ross, ein großes Heer und eine gewaltige Macht. Du wirst heraufziehen gegen mein Volk Israel wie eine Wolke, die das Land bedeckt. Am Ende der Zeit wird das geschehen. Ich will dich aber dazu über mein Land kommen lassen, dass die Heiden mich erkennen, wenn ich an dir, Gog, vor ihren Augen zeige, dass ich heilig bin. So spricht Gott der Herr, du bist doch der, von dem ich vor Zeiten geredet habe, durch meine Diener, die Propheten in Israel, die in jener Zeit weissagten, dass ich dich über sie kommen lassen wollte. Und es wird geschehen zu der Zeit, wenn Gog kommen wird über das Land Israel, spricht Gott der Herr, dann wird mein Zorn aufsteigen in mir. Und ich sage in meinem Eifer und in meinem Feuer meines Zorns, wahrlich zu der Zeit wird ein großes Erdbeben sein im Lande Israel, dass ich vor meinem Angesicht erbeben sollen die Fische im Meer, die Vögel unter dem Himmel, die Tiere auf dem Feld und alles, was sich regt und bewegt auf dem Land und alle Menschen, die auf der Erde sind. Und die Berge sollen niedergerissen werden und die Felswände und alle Mauern zu Boden fallen. Und ich will über ihn das Schwert herbeirufen. Auf allen meinen Bergen, spricht Gott der Herr, dass jeder sein Schwert gegen den anderen erhebt. Und ich will ihn richten mit Pest und Blut vergießen und will Platzregen mit Hagel, Feuer und Schwefel über und sein Heer bringen und über die vielen Völker kommen lassen, die mit ihm sind. So will ich mich herrlich und heilig erweisen und mich zu erkennen geben vor vielen Heiden, dass sie erfahren, dass ich der Herr bin. Boah. Und in 39, wenn ich jetzt weiterlesen wollte, auf der einen Seite Wiederholung und auf der anderen Seite Spezifikation. Zum einen wird nämlich die Totalität dieses Sieges beschrieben, in dem die jahrelang brauchen, um die ganze Militärausrüstung aufzubrauchen, die liegen geblieben ist. Und die viele, viele Monate brauchen, um all die Gefallenen entsprechend zu beerdigen. Das sind die Kapitel 38 und 39. Rätselhaft, absolut rätselhaft. Und was ganz Besonderes, das hat nur Hesekiel. Das hat nur Hesekiel. Nur Hesekiel hat diese eigenartige Besonderheit, dass er, nachdem er prophetisch schon bis in das Friedensreich des Christus sich vorgearbeitet hat, er im Friedensreich oder zum Auslaufen des Friedensreichs des Christus diese noch einmalige Krise beschreibt. Und das ist natürlich etwas, was wir sonst so in den alttestamentlichen prophetischen Texten nicht haben. In den prophetischen Texten haben wir Ausblicke auf die Wiederkunft Jesu, auf das erste Kommen, auf die Wiederkunft Jesu und auf die zukünftige Heilszeit. Aber diese Besonderheit, dass in der Heilszeit, im Auslaufen der Heilszeit des Friedensreichs des Christus, es noch einmal eine ganz besondere militärische Zuspitzung hat, das hat nur Hesekiel. Das macht natürlich ihn ganz besonders. Und wenn wir das jetzt einmal in unserem Kopf vergegenwärtigen, dann entdecken wir, dass wir hier im Alten Testament das große Bild schon sehen können. Das große Bild, das wir in Hesekiel sehen, besteht ja ganz grob aus drei Teilen. Wie immer, jetzt heruntergebrochen. Wenn Sie einen Schritt zurücktreten, dann haben Sie in den Kapiteln 33 bis 37 die Heilsperspektive. Heil für Israel, erstes Kommen, zweites Kommen, Aufrichten des Friedensreiches. Dann interessanterweise große Krise, Kapitel 38, 39. Und dann Kapitel 40 fortfolgende, die neue Gottesstadt. So, wenn Sie jetzt die drei Blöcke haben, dann entdecken Sie, wenn Sie mit mir jetzt in das letzte Buch der Bibel gehen, dass genau in diesen drei Blöcken das letzte Buch der Bibel funktioniert. Das heißt, Johannes' Offenbarung hat Hesekiel unmittelbar aufgenommen. Denn der Gedankengang der Johannes' Offenbarung ist ja der, in Kapitel 19, Offenbarung 19, kommt Jesus endlich am Ende dieser großen Trübsalzeit sichtbar zurück. Er richtet sein Reich, seine Herrlichkeit auf. Es passiert in Offenbarung 20 das, was wir mit dem tausendjährigen Reich beschreiben. Da kommt ja dann diese Beschreibung vor. Und dann haben wir interessanterweise, wie am Ende des tausendjährigen Reiches, das für uns ja vollkommen irritierende Element einer militärischen Krise. Das heißt, Hesekiel und Johannes Offenbarung haben diese gemeinsame prophetische Sichtweise. Und wie in Hesekiel Kapitel 40 bis 48 die neue Gottesstadt beschreibt, so kommt nach der Krise in der Johannes-Offenbarung Kapitel 21, 22 das neue Jerusalem. Das heißt, die große Linie Hesekiel 33 bis 48 läuft in den großen Blöcken parallel Offenbarung Johannes 19 bis 22. Ich hoffe, dass das Ihrem Kopf klar ist. Denn dann begreifen Sie, warum die Auslegung für Hesekiel 38, 39 im Neuen Testament steht. Und wir jetzt im Neuen Testament entdecken, dass nur ein einziger Ausleger, nämlich Johannes, diesen Text aus Kapitel 38, 39 aufnimmt, und zwar in der Johannesoffenbarung in Kapitel 20 in den Versen 7 bis 9. Offenbarung 20, 7 bis 9 sind die vorgegebene Auslegung für Hesekiel 38, 39. An dieser Vorgabe, das ist eine biblische Auslegung, kommt kein Ausleger von Hesekiel 38, 39 vorbei. Oder anders gesprochen, wenn ich innerhalb der Bibel schon eine Auslegung von Bibeltexten habe, dann tue ich natürlich gut daran, die absolut ernst zu nehmen. Und das ist hier geschehen. Ich lese Ihnen Offenbarung 20, 7 bis 9. Wenn die 1000 Jahre vollendet sind, am Ende des Friedensreichs des Christus, wird der Satan losgelassen werden aus seinem Gefängnis und wird ausziehen zu verführen die Völker an den vier Enden der Erde, Gog und Magog. Da steht's. Da taucht's wieder auf. Und sie zum Kampf versammeln, deren Zahl ist wie der Sand am Meer. Und sie steigen herauf auf die Ebene der Erde und umringten das Heerlager der Heiligen, die geliebte Stadt. Und es fiel Feuer vom Himmel und verzehrte sie. Und der Teufel, der sie verführte, wurde geworfen in den Pfuhl von Feuer und Schwefel, wo auch das Tier und der falsche Prophet waren. Und sie werden gequält werden, Tag und Nacht, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Jetzt haben wir den Gesamtzusammenhang. Und jetzt begreifen wir, warum diese Texte, Hesekiel 38, 39, für unser Verständnis von Endzeit, Zielzeit, kommender Zeit von so hoher Relevanz sind. Wir haben einmal mit Offenbarung 20 die Letztauslegung von Hesekiel 38, 39, wo das hingehört. Es gehört an das Ende des tausendjährigen Reiches, an das Ende des Friedensreiches des Christus, unmittelbar vor dem weißen Thron von Offenbarung 20, unmittelbar vor den Schlusskapiteln 21, 22 mit der Perspektive des neuen Himmels und der neuen Erde und dem neuen Jerusalem. Da gehört es hin. Das schließt nicht aus, dass die ein und andere vorgenommene, proleptische, teilweise Erfüllung von Hesekiel 38 und 39 es geben mag. Ja, doch Vorsicht. Wenn mir die Bibel die letztgültige Auslegung vorgibt, habe ich als Ausleger selbstverständlich, gar keine Frage, aber doch hilfreich zu wiederholen, mich an das zu halten, was mir die Bibel vorgibt. Wo gehört Hesekiel 38, 39 hin? In Offenbarung 20, 7 fortfolgende. Sehr gut. Wenn es aber dann da steht und dahin gehört, dann stehen wir jetzt wieder neu vor diesem Text. Und nachdem wir ganz grob die heilsgeschichtliche Einsortierung geschafft haben, stehen wir nun vor einer endlosen Serie von weiteren Rätseln. Und die endlose Serie von weiteren Rätseln beginnt allein schon damit, dass wir überhaupt nicht wissen, wer ist das eigentlich? Wer ist denn dieser komische Gog aus Magog, der hier mit einem Titel Nesirosch, Oberster der Fürsten, genannt wird? Und wenn ich sie jetzt mit hineinnehme, dann überspringe ich ganz, ganz, ganz viel Textmaterial. Denn es ist ja für uns nachvollziehbar. Wir sind ja nicht die Ersten, die sich Gedanken machen über Hesekiel 38, 39. Das ist ja immer die Hybris zu meinen, wir wären am Anfang der Auslegungsgeschichte. Wir sind das Ende der Auslegungsgeschichte. Vor uns haben jetzt schon 2000 Jahre Menschen mit Heiligem Geist versucht, Hesekiel 38, 39 hinterherzukommen und haben unter anderem für uns bis heute keine schlüssige Erklärung, wer das ist. Keine schlüssige Erklärung. Es kommt hier in diesem Text zu so schönen konträren Aussagen wie: Gog ist auf jeden Fall eine historische Figur. Und der Aussage: Gog ist auf keinen Fall eine historische Figur. Verstehen Sie? Dann merken Sie schon, das geht gerade so weiter. Und am Ende müssen Sie, wir wissen es bis heute nicht schlüssig. Wir wissen es bis heute nicht schlüssig. Es geht schon weiter. Schon Magog, also dieser Ort, wo der herkommen soll, geht's wieder los. Wieder ein Riesenrätsel raten, wo ist das? Und dann heißt der Nesirosch. Und Nesirosch, also Rosch ist das Bild für Kopf, für Haupt, Fürst, das Haupt der Fürsten. Und Rosch, je nachdem, wie ich es jetzt nun vokalisiere, kann ich, und wenn ich keine Ahnung habe, aus Rosch auch ein U draus machen, dann wird da Rusch draus und dann fangen wir an zu spekulieren und plötzlich waren das die Russen. Und plötzlich haben wir einen ganz irren Textsalat, verstehen Sie mich, ein bisschen irren Textsalat. Und dann haben wir plötzlich Versuche, Hesekiel 38, 39 tauchte zum Beispiel plötzlich in der Auslegungsgeschichte mitten im Zweiten Weltkrieg auf. Da dachte man, jetzt hat man die Erfüllung von Hesekiel 38, 39. Jetzt kommt noch eine große letzte Schlacht. Da hat der Offenbarung 20 uns schon gesagt, wo es eigentlich hingehört. Das heißt, wir stehen tatsächlich vor einem Geheimnis, das in diese endzeitliche Phase, am Ende des Friedensreiches des Christus, der Christus selbst eine Entfesselung der diabolischen Macht noch einmal zulässt. Das ist etwas ganz Irres, nicht wahr? Was ganz Irres. Und diese Entfesselung dieser diabolischen Macht führt dazu, dass diese Gestalt, die sich jetzt wie auch immer hinter dieser Bezeichnung Nesirosch Gog aus Magog befindet, zu einem Zusammenziehen von Völkern führt, die zu einer Militäraktion losziehen gegen die Stadt, gegen die Heiligen, gegen die Geliebten. Tatsächlich. Irre. Diese antigöttliche Person steht allerdings ganz streng unter der Lenkung und Leitung Gottes. Das ist für unseren kleinen Kopf richtig schwierig auszuhalten. Dass es hier heißt, in Hesekiel 38, dass er ihn an einem Haken im Maul herumzieht. Ist kein sehr schönes Bild, ist ein sehr deutliches Bild. Er kann gar nicht anders. Wenn man wie so ein Tier da wie mit einem Haken im Maul herumgezogen wird, dann muss man diesem Hakenziehenden folgen. Und wer da zieht, ist tatsächlich letztendlich der lebendige Gott. Und jetzt geraten wir in diese Gedankenwelten hinein, diese Gedankenwelten, die uns ja schon dann eben der Offenbarung Kapitel 20 bewegen. Dass wir davor stehen und sagen, mein Gott, wenn du tatsächlich wiederkommst, endlich wiederkommst, wenn du zugunsten deines Volkes Israel aufgetreten bist, wenn das tatsächlich geschehen ist, was wir lesen in Sacharja 12, in Römer Kapitel 11 und dein Volk mit Geist erfüllt ist und sie dich erkennen und dich lieb haben und komplett mit dir ihren Weg gehen, wenn dann tatsächlich sich erfüllt im Friedensreich des Christus, dass eine große Form von Völkermission geschieht, die großen Texte Jesaja 2, Micha 4 und wie sie alle heißen, Matthäus 28, endlich in Erfüllung geht. Wenn endlich ein Friedenszustand geschaffen ist, wo tatsächlich richtig, richtig viele, Jesaja 66, das Finale, Menschen zum persönlichen Glauben an dich kommen. Nein, nicht alle, aber viele zum Glauben kommen. Völkermissioniert werden. Traumhafte Zustände. Und dann lässt du am Ende noch einmal diesen Kettenhund los. Und natürlich dürfen wir uns fragen, warum? Denn wenn der Kettenhund losgeht, entdecken wir, es passiert was ganz, ganz Furchtbares. Tatsächlich. Die Völker, die bisher unter Missionsüberschrift des Friedensreiches und den Heilszuständen des Friedensreiches standen, die agieren nun tatsächlich unter der Herrschaft von diesem Gog aus Magog, diesem Nesirosch, gegen Gott und gegen Design. Etwas Böses, Diabolisches am Ende des Friedensreiches des Christus. Und sie spüren, da ist eine ganz, ganz große, zentrale Botschaft drin. Die große zentrale Botschaft, die da drin ist, ist, wenn es keine Veränderung des Herzens des Menschen gibt, dann schaffen noch so gute Umstände keinen neuen Menschen. Das ist so traurig und gleichzeitig so gut, dass wir das mit Klarheit sehen. Ich kann in guten, in heilvollen, in wirklich stabilen, in von Messias gefüllten Welten leben, wenn es nicht zu einer Neuschöpfung meines Lebens kommt, bleibe ich der Alte, der ansprechbar ist auf die diabolische Grundstruktur. Das offenbart das Ende des Friedensreiches des Christus. Wenn der Kettenhund losgeht, fallen die, die nicht dem Christus gehören, dem Kettenhund anheim. Das ist die eine Botschaft. Die andere Botschaft ist natürlich, siehe Offenbarung 20,7 fortfolgende, dass das Ganze ja stattfindet im Friedensreich des Christus. Das heißt, wir erleben, haben Sie ja gehört, wir erleben ein vollkommen unmilitärisches Heilsvolk. Völlig unmilitärisch. Es gibt gar keine Mauern mehr. Es gibt gar keine Voraussetzungen, es gibt gar keine Notwendigkeiten mehr. Es liegt alles völlig brach. Deswegen können die sich gar nicht, wehren, als der Gog aus Magosch, damit seinen ganzen Völkertruppen ankommt. Was sollen sie denn machen? Das heißt, es gibt hier im Gegensatz zu vielen anderen militärischen Aktionen der Endzeit, Offenbarung, Sahaja 12, Sahaja 14, Sie kennen diesen Text teilweise, gibt es hier gar kein Aufrüsten des heiligen Volkes, sondern es gibt nur eine einzige Chance, dass Gott selbst rettend, heilvoll eingreift, und das tut er. Er macht mit dem Hauch seines Mundes diesem Spuk ein Ende. Das Feuerelement, Hesekiel 38, 39, Offenbarung 20, 7 fortfolgende, ist das Element, das von Gott ein Gerichtshandeln durchgeführt wird. Endgültig wird der diabolische Kettenhund abgeführt, an die Leine gelegt und verschwindet. Wir haben es gelesen, Offenbarung, Kapitel 20, Vers 10. Gut. Boah, nur Hesekiel hat das. Nur Hesekiel. Nur Hesekiel zeigt uns noch einmal dieses Profilbild. Und natürlich, Sie ahnen es. Das hat nicht nur die jüdische Apokalyptik bestimmt. Das hat auch die christliche Eschatologie bestimmt, die Lehre bestimmt. Und ich weiß, mit Ihnen viele Fragen sind absolut offen, das weiß ich alles auch. Aber die Grundüberlegung, die hier mit diesem Text, auch heute Abend, mit so einem ungewohnten Text, Hesekiel 38, 39, in unser kleines Leben hineinkommt, die sind doch sehr klar und sehr offensichtlich. Die eine Grundüberlegung ist doch, dass Gott, der für Israel die Gesamtverantwortung hat, zu einem ganz spezifischen Zeitpunkt durch Hesekiel diese Worte sprechen lässt. Er lässt diese Worte sprechen zu einer Zeit, wo es fast aus zu sein schien mit dem Volk Israel. Die ersten Hörer von Hesekiel 38, 39, das waren Exulanten. Das war dieser verschleppte Haufe, der in unterschiedlichen Siedlungen irgendwo im großen neubabylonischen Reich da eben jetzt sich ansiedeln musste. Das waren die, die keine Heimat mehr hatten. Das waren die, die kein Jerusalem hatten. Das waren die, die kein Land mehr hatten, keinen Tempel, nichts mehr hatten. Es gab sie nicht mehr. Und denen, genau denen, dieser kleinen Exilgemeinde, gibt der lebendige Gott das große Bild. Verstehen Sie es? Dieser kleinen Exilgemeinde gibt der Lebendige das große Bild. Die kommen zum lebendigen Gott, diese Juden, die da im Exil waren, und sagen, das war's. Feierabend. Vergiss es. Ende. Alles verloren. Keine Perspektive mehr. Keine Führungsfigur. All die großen Verheißungen. Der Tempel raucht. Das war's. Ende der Fahnenstange. Und dann tritt die Segel auf und erzählt ein von Heilszeit und neuem Geist und Davids Sohn, der Hirte, kommt und wir die Berge Judas wieder besiedeln, dann wird in Friedenszeit aufkommen, wird nochmal Gog aus Magog kommen, dann zeige ich schon mal das Bild der großen Gottesstadt, Kapitel 40 bis 48, und da sitzen die irgendwo in ihren kleinen Clubs im Exil. Was für eine starke Art, Gottes vorzugehen. Ich habe versucht nach Bildern, verstehen Sie, ich meine, ich wäre am Ende, und Gott sagt, wie kommst du auf so eine verrückte Idee? Verstehen Sie, nur weil du jetzt im Exil bist, Und das nur, setzen wir mal ganz schnell in Anführungszeichen. Und ich will sagen, mein Gott, ich bin im Exil, mein Leben ist zu Ende. Gott sagt, nein. Ich kann dir mal so ein bisschen die Perspektive für die nächsten paar tausend Jahre hier deutlich machen durch meinen Boden, durch Hesekiel, wie das Ganze übrigens weitergeht. Mein Gott, ich habe alles verloren. Mein Leben ist vorbei. Gott sagt, nein. Ganz bestimmt nicht. Alles im Griff. Ich kann mit dir über Gog und Magog reden, über das Ende von Gog und Magog. Ich kann mit dir über die neue Gottesstadt sprechen. Ist alles geplant, ist alles da. Verstehen Sie diese Art? Bitte, ich denke, Sie werden es verstehen, meine Beispiele verstehen. Da kommen Ihre Kinder und haben ein Fußballspiel gehabt und tatsächlich eine dramatische Niederlage. Denken Sie über was Schreckliches aus, 6-0. Furchtbar, die kommen vom Spielfeld wie geschlagen, das Leben ist zu Ende. So alles keinen Sinn mehr. Was soll ich jetzt noch tun nach dieser Niederlage? Und Sie als Eltern sagen, ja. Aber für dieses Kind ist das, was erlebt worden ist, was soll jetzt noch kommen? Oder denken Sie an die erste große Teenagerliebe. Ja, und die erste große Teenagerliebe geht dann normalerweise in die Brüche. Also das heißt, die große Katastrophe und in diesem Moment sagen Sie sich, seien Sie die männliche oder die weibliche Seite, gut, dann eben ohne Mann und ohne Frau mein Leben lang. Mein Dasein ist vorbei. Das ganze Thema von Liebe und Ehe ist für mich jetzt mit diesem Ereignis absolut zu Ende. Und Sie als Eltern sitzen dabei und denken, ja, jetzt wart mal 2-3 Wochen, dann sprechen wir uns wieder. Oder verstehen Sie, Sie erinnern sich zurück an Ihre Schulzeit und viele von uns erinnern sich ja an Ihre Schulzeit und mussten therapeutisch aufarbeiten, ja? Und dann haben sie tatsächlich, sie haben es nicht geschafft und sie, am Ende bekommen sie den Hinweis, sie müssen die Schulklasse, müssen das wiederholen. Ich erinnere mich noch, das war das Todesurteil. Das war das unmittelbare Lebensende. Klassenwiederholer, die hatten ihr Leben verwirkt. Und wenn sie halbwegs vernünftig pädagogisch ticken, dann wissen sie auch gut, dass er es nicht geschafft hat, dann hat er nächstes Jahr eine bessere Chance. Das ist Hesekiel 38, 39, verstehen Sie es? Die sagen, wir sind am Ende. Gott sagt, nö, jetzt hör mir doch mal zu. Gott, das bringt alles nichts mehr. Ich bin völlig verzweifelt. Gott sagt, das mag sein, aber ich bin treu. Ich bin absolut treu. Du kannst dich auf mich verlassen. Und ich reiß mal eben die Tür weit auf in die Zukunft, damit du siehst, dass es eine Zukunft gibt. Damit du jetzt das Ereignis des Exils, damit du jetzt die Phase der Dunkelheit, damit du jetzt diese Passage nicht falsch einsortierst. Hochinteressant, dass diese Kapitel gerade dann ankommen, als die alle miteinander im dunklen Keller saßen. Und dann öffnet Gott die Tür zur Zukunft und lässt da mal ein bisschen Licht reinfallen. Dann trocknet er die Tränen und plötzlich stehen da Menschen wieder staunend auf und sagen, ach so, es geht weiter. Du hast noch mehr vor. Das Exil ist keine Sackgasse. Ja, ich will es jetzt nicht zu klein beschreiben. Vieles Ihres und meines Lebens, viele Umstände, ja, sind notvoll, sind belastend, haben ihre Schwierigkeiten, drücken uns seelisch mächtig runter, weiß ich. Und doch stehen jetzt diese Worte da, die zum Ausdruck bringen. Jetzt zieh im Namen Gottes weiter. Jetzt zieh im Namen Gottes weiter. Ich bin mit dir und deinem Leben nicht fertig. Ich habe das nicht abgeschlossen. Ich habe eine klare Zukunftsperspektive. Ich halte dich und ich öffne dir mal so eben die Tür für die Perspektive der Zukunft. Und wenn Sie mit mir nach Abendmahl feiern, ist das genau eine Botschaft des Abendmahls. Dass der lebendige Gott sagt, seit wann bist du auf dich geworfen? Seit wann bist du die Lösung der Probleme? Seit wann bist du die Zukunft? Ich habe dich an mich gebunden in der Gemeinschaft und an mich gebunden zu sein, heißt Zukunft zu haben. Gebunden zu sein an den Christus heißt Zukunft zu haben. Ganz elementar. Das eine. Ganz bewusst kommt diese Perspektive in das dunkle Loch des Exils hinein. Und mag der ein andere so ein bisschen exilseelischen Geschmack gerade verspüren, dann gilt genau diese Botschaft. Gerade jetzt stößt der lebendige Gott für dich die Zukunftstür auf und sagt, wenn du meinst, ich bin mit dir fertig, dann täuschst du dich schwer. Dann täuschst du dich schwer. Ezekiel 33, 34, 35, 37, 38, 39, bam, 40 bis 48. Reicht das? Gut, dann lebe jetzt mal weiter. Und das Zweite ist tatsächlich dieser unglaubliche Schmerz für unser kleines idealistisches Herzlein. Zu denken, wir kriegen das mit uns in den Griff. Irre, wie hartnäckig sich dieser Schwachsinn in unserem Kopf festgesetzt hat. Wir bekämen tatsächlich uns und das Herz des Menschen unter Kontrolle. Aus dem Herzen, Matthäus, Jesus, aus dem Herzen kommen die bösen Gedanken. Wer kann ein Herz transformieren? Wer kann ein Herz verändern? Wer kann wirklich eine Herzerneuerung durchführen? Wer ist das? Ein gutes philosophisches Konzept. Enorme pädagogische Bemühungen. Politische, ideologische Anstrengungen. Und nicht gleich alles negativ in die Tonne toppen. Da sind viele gute Gedanken mit dabei gewesen. Wie schaffe ich Bedingungen? Wie kann ich transformieren? Wie kann ich entsprechende Gleise legen, damit das Ganze gut läuft? Und viel Übles ist ja auch dadurch verhindert worden. Aber ich kriege den Kern nicht raus. Das Böse, siehe Offenbarung 20, siehe Kapitel 38, 39 Ezekiel, das Böse wird nicht transformiert. In der Bibel wird das Böse nicht transformiert. Es wird entmächtigt. Es wird besiegt. Es wird gefesselt. Da findet eine Auseinandersetzung statt. Raus aus der Naivität, raus aus diesem blöden Idealismus, raus auch aus der Hybris, die da mitschwingt, als ob wir in irgendeiner Art und Weise in der Lage wären, aus dem Machtbereich der Finsternis herauszukommen. Nie und nimmer. Und deswegen spüren wir etwas von diesem Grusel der diabolischen Macht, bis in das vorvorletzte Kapitel der Johannes-Offenbarung. Und deswegen ist das so wichtig, das zu begreifen, dass plötzlich über Ezekiel 38, 39 dann für alle Jesus-Leute so klar dasteht. Dazu ist erschienen der Sohn Gottes, dass die Werke des Teufels zerstöre. Dazu ist erschienen der Sohn Gottes, dass die Werke des Teufels zerstöre. Der Teufel mit seinen Werken muss zerstört werden. Da kann ich nicht Kuschelkurs machen. Da kann ich auf bessere Zeiten hoffen. Da wissen Sie aus halbwegs normaler Selbsterkenntnis, wenn Sie ein paar Jahrzehnte mit sich leben mussten, dass Sie nicht zu steuern sind. Dass es nur eine einzige Kraft gibt und das die Kraft des Kreuzes von Golgatha, wo der eine, Johannes 12, den Fürst dieser Welt ausgestoßen hat. Und seit es dieses Kreuz gibt, gibt es jetzt einen Sieg über Sünde, Tod und Teufel. Seitdem. Und deswegen bekennen wir mit dem Apostel Paulus im Kolosserbrief, er hat uns versetzt. Aus dem Reich der Finsternis in das Reich des Sohnes seiner Liebe. Nicht ich habe mich herausgearbeitet, so ein Schwachsinn. Wie sollte ein Gefangener im Gefängnis des Teufels herauskommen, sondern er, der Christus, hat die Tür aufgemacht und hat sie herausgeholt aus dem Machtbereich der Finsternis und sie hineinversetzt in das Reich des Sohnes seiner Liebe. Jetzt gehören Sie mit mir zum Triumphzug des Christus. Was für ein schönes Bild. Kolosserbrief Kapitel 2. Er hat die Mächte und Gewalten ihrer Macht entkleidet, sie öffentlich zur Schau gestellt. Er hat einen Triumph aus ihnen gemacht in Christus. Wir sind mit zum Siegeszug des Christus Zählende. Er hat uns herausgeholt aus diesem Machtbereich des Satans und jetzt laufen wir mit ihm in seinem Siegeszug. Das ist es. Das ist es. Das hat das Neue geschaffen. Der Teufel selber bleibt der Teufel. In Johannes 8 lesen wir so, ihr habt den Teufel zum Vater und nach eures Vaters Gelüste wollt ihr tun. Der ist ein Mörder von Anfang an. Er steht nicht in der Wahrheit, denn die Wahrheit ist nicht in ihm. Und wenn er Lügen redet, so spricht er aus seinem eigenen, denn er ist ein Lügner und ein Vater der Lüge. Das kann ich nicht transformieren. Das kann ich nicht umerziehen. Das muss ich abschaffen. Das muss ich zerstören. Das muss ich wegnehmen. Und das tut Christus. Und das schafft er mit seinem Kreuz. Das schafft er mit seinem Kreuz. Verstehen Sie, christlicher Glaube ist doch nicht, wir werden alle ein bisschen besser. Christlicher Glaube heißt doch nicht, morgen sind wir netter. Das mag vielleicht nebenbei auch noch ein Randprodukt sein, hoffentlich. Aber der Kern ist, wir gehören nicht mehr dem Teufel. Das ist der Kern. Ich bin raus. Der hat bei mir nichts mehr zu sagen. Der hat ausgezählt bei mir, weil ich zum Christus gehöre und weil sein Leib und sein Blut in meinem Leben sind. Und deswegen feiern Sie mit mir Abendmahl. Nein, christlicher Glaube ist keine Optimierungsstrategie. Christlicher Glaube schafft einen Reichswechsel, einen Herrschaftswechsel, dass wir unter der Herrschaft des Christus sind, weil wir ein neues Herz und einen neuen Geist bekommen haben durch Jesus Christus. Das ist das Besondere. Und das brauchen wir. Anders geht's nicht. Anders geht's gar nicht. Und deswegen danken wir unserem Gott, dass er über unserem Leben der Sieger ist. Dafür danken wir. Und neben dem, dass wir begreifen, Hesekiel 38, 39, dass der lebendige Gott uns hier trösten will, wenn wir da in unserem Exilstief vor uns hin dümpeln. Und er uns zum Ausdruck bringen will, in welcher Klarheit er uns seinen Sieg im gekreuzigten Christus geschenkt hat. Demonstriert er zum Dritten in diesem Text, dass er der absolute Souverän ist. So schön, so schön. Da kann der Kettenhund nochmal kommen. Da kann das Ganze nochmal sich austoben und man denkt noch einmal, oh bitte kein Déjà-vu. Und der lebendige Gott steht da und es regt ihn gar nicht auf. Weil mit einem einzigen kleinen entsprechenden Wort ist dem ganzen Spuk ein Ende gemacht. Was für ein Souverän. Und ich frage Sie und ich frage mich, auf welcher Seite wollen Sie stehen? Gucken wir noch mit dem untergehenden System von unterschiedlichen Mächtigkeiten, die um uns herum sind? Oder stellen wir uns in großer Klarheit und Weisheit schon heute auf die Seite dieses Souverän? Jesus, ich durchschaue deine Dinge nicht. Ich weiß so vieles nicht, was in dieser Welt abläuft. Ich begreife die unterschiedlichsten Kausalebenen doch alle gar nicht. Aber du bist es. Du bist der Souverän. Du bist der absolute Souverän. Und du trittst bis hinein in Kapitel 39, 38, 39, parallel Offenbarung 20, als Schutzmacht für deine Heiligen auf. Nie, nie lässt du dir in irgendeiner Art und Weise auch nur annähernd die Butter vom Brot nehmen. Nie, gar nie. Und dann schaffst du es, mit einer Heiligkeit deine Erde wieder sauber zu kriegen. Wunderbare Heiligkeitsregelungen. Nirgendwo noch so eine Leiche rumliegend. Die werden alle erst einmal aufgeräumt und weg. Alles ist heilig. Und dann schaffst du dir, dass du herrlich wirst, dass du strahlst, dass du voll zum Zug kommst. Wir stehen auf der Seite des Christus. Verstehen Sie? Das ist ganz, wirklich ganz, ganz elementar gemeint. Indem ich zum Glauben an Christus gekommen bin, stehe ich mit seiner Person verbunden da. Der Gedankengang vom Abendmahl ist ja genau der Gedankengang. Christus in mir und ich im Christus. Ich gehöre zu seinem Leib, ich bin Glied an seinem Leib. Ich gehöre zur Seite des Souverän. Und deswegen lesen wir diese Worte. Hören Hesekiel 38, 39. Sehen sie im großen prophetischen Zusammenhang und wissen gleichzeitig, damit erreicht er uns heute Abend in dieser Bibelstunde auch. Und heute Abend, sagt er uns, wenn du meinst, ich wäre mit dir fertig, dann täuschst du dich. Dann täuschst du dich. Ich kann dir die Tür der Zukunft aufstoßen, weit aufstoßen, damit du mal ein bisschen siehst, was ich noch an Planung habe. Und du vergräbst dich in deine kleinen Exilserfahrungen. Sieh in Christus diese Perspektive. Begreife, wie eindeutig der Reichswechsel stattgefunden hat. Ich habe mit dem Teufel nichts mehr zu tun. Und er hat durch das Blut von Golgatha an mir, an ihnen keine Anrechte mehr. Und genieße in großer Dankbarkeit und Freude die Position im Leib des Christus auf der Seite des Souveränen. Wir beten. Lebendiger Gott und Vater, wir wollen an diesem Abend dich anbeten. Wir wollen dich wirklich in Jesus Christus, in dem Geist, der in uns wohnt, anbeten. Und dir von ganzem Herzen danken, dass du mit uns kleinen, verzagten Menschlein deine Ewigkeitsgeschichte machst. Und dass es nicht nur eine Zukunft für Israel gibt und eine Zukunft für die ganze Welt und die großen dramatischen Linien, sondern dass du auch für uns Zukunft hast. Du weißt, wie oft wir niedergedrückt, zusammengequetscht, verzweifelt sind, wie dieses Exilsgefühl sich bei uns breit macht. Und dann lass uns mit diesem Wort auch an diesem Abend diese aufgestoßene Zukunft für unser Leben sehen. Du bist treu, du hältst uns fest, du bist bei weitem nicht fertig. Du hast die Ewigkeiten für uns geplant. Wir richten uns auf und danken dir, dass wir in dir diese Zukunft haben. Wir danken dir von ganzem Herzen, dass du uns nicht dem Teufel überlassen hast. Wir danken dir, dass dieser Reichswechsel für uns vollzogen wurde. Wir danken dir, dass wir zu deinem Triumphzug gehören dürfen und dass wir auch heute Abend in Zeichen von Brot und Wein deinen Sieg feiern. Wir gehören dir, Jesus, allein dir. Und du bist der Souverän. Du bist der Herr aller Herren, der König aller Könige. Und wir, deine Gemeinde, dein Leib, wir gehören zu dir. Dank sei dir. Dank für deine Worte, danke für die Klarheit, danke für den Trost, danke für die Orientierung. Wir folgen dir nach.